Heute zu Gast bei Behind the Sea bei mir in München, Manfred Luigi Lugmeier. Wie der Luigi-Spitzname entstanden ist, wird er uns gleich im Podcast erzählen. Das ist natürlich nicht das Einzige, was es dieses Mal gibt. Er blickt nämlich auf eine sehr, sehr interessante Karriere als Unternehmer im Internet-Space zurück, war sogar im Silicon Valley unterwegs und hat auch schon mehrere Male eine Firma dann verkauft. Heute ist er Chief Marketing Officer bei BurgerMe. BurgerMe kennen bestimmt natürlich die Leute aus München hier, aus meiner Heimatstadt, sehr, sehr gut und die anderen Leute in Deutschland vermutlich auch. Aber was sie genau machen als Burger-Lieferservice und das als einer der ersten überhaupt, das erzählt er uns auch gleich im Podcast. Was ist für mich hängen geblieben? Naja, einerseits ist das Franchise-Modell wirklich ein interessantes, um auch selber ins C-Level zu kommen und selber unternehmerisch tätig zu sein, ohne eine Idee zu haben oder auch generell von der grünen Wiese aus zu starten. Und zweitens, was sind die Challenges in diesem Bereich? Auf jeden Fall die Vereinfachung und die Skalierung des Unternehmens und wie Luigi diesen Herausforderungen begegnet. Da gehen wir jetzt gleich rein. Zum Schluss gibt es natürlich auch noch seine Tools und Taktiken rund um das Thema Personal Management und natürlich auch C-Level Management. Also, let's go mit Manfred Luigi Lugmeier von BurgerMe. Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Gut, dann Luigi, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, freut mich, dass ich hier sein kann und freue mich auf das Gespräch.
Ja, ich mich auch. Wir haben endlich mal wieder einen Chief Marketing Officer da. Da hatte ich, glaube ich, jetzt auch über die Staffel 2024 gar nicht so viele. Deswegen starten wir gleich mal rein. Stell dich doch einmal kurz vor, was du heute machst, wo du tätig bist und dann gehen wir da langsam rein.
Gerne. Ich bin Manfred Lugmeier, aber alle nennen mich Luigi. Komme von meinem Nachnamen, kein italienischer Einschlag. Komme aber aus dem Süden, ich komme aus Österreich. Wohne hier in München und bin jetzt seit 5 Jahren bei BurgerMe als Chief Marketing Officer tätig, bin aber eigentlich aus dem Tech-Bereich, also ich habe Informatik studiert, aber ich sehe das als Asset im heutigen Marketing, wo alles digital ist.
Ja, wir haben ja viel B2B-Gäste da. BurgerMe, glaube ich, kennen doch einige Leute schon vom Namen, was ja auch Endkonsumer nahe ist, aber erklär noch mal kurz, was macht ihr, wo seid ihr vertreten etc.?
BurgerMe ist eine Erfolgsgeschichte aus München. Die zwei Gründer, Stefan Kröderer und Johannes Bankwitz, haben BurgerMe vor 15 Jahren mit einer Idee gegründet, Burger zu liefern. Und diese Idee ist jetzt so groß, dass wir letztes Jahr einen Umsatz von über 110 Millionen Euro gehabt haben. Wir haben 130 Standorte in Deutschland. Und BurgerMe ist eine Erfolgsformel bestehend aus leckeren Burgern in 25 Minuten geliefert.
Ja.
Das ist unser Asset. Wir liefern selber. Jeder Standort hat sein eigenes Lieferteam. Das zeichnet uns aus. Das ist das Backbone von BurgerMe, kombiniert mit eben einer hochqualitativen Auswahl an Produkten. Fokus Burger, natürlich auch Fingerfood, Getränke.
Ja, nicht schlecht. Also das ist schon eine ordentliche Marke. Und vor 15 Jahren kam direkt die Idee mit dem Liefern sozusagen. Also es war nicht erst
besser. BurgerMe, also die beiden kommen aus dem Liefergeschäft, Pizza, damals, also 15 Jahre muss man sich ja zurückdenken, da gab es keine Portale, da gab es Telefon, da hat man die Pizzeria um die Ecke angerufen, ich brauch was zum Essen, ich will nicht selber kochen.
Ja.
Und die hatten sich damals überlegt, ja, was kann man noch liefern? Und das war ja auch, also wenn man jetzt Burger, ist natürlich überall ist ein Burger, das war damals auch nicht. Da gab es McDonald's, Burger King. Und das war, glaube ich, gerade ein paar Jahre später kamen die ersten Better Burger Places, die dann dezidiert, also Restaurants, die halt auf Burger fokussiert waren, mit die es jetzt auch noch gibt, aber jetzt ist wieder ein neuer Trend mit Smash Burger und solche Geschichten. Aber da, die hatten das Potenzial gesehen, haben sich dann hingesetzt und geguckt, wie kann man Burger liefern. Speziell, wie kann man Pommes liefern? Das war dann letztendlich das größere Problem. Das von der Herstellung und vom Ablauf so hinzukriegen, dass die Pommes knusprig beim Kunden ankommen. Mhm. Das wurde innerhalb der ersten zwei Jahre gelöst. Dann waren die ersten Standorte am Start. Und dann durch Franchise, durch das Franchise-Modell über die 15 Jahre so von 130 Stores hochskaliert. Wir haben jetzt gerade, ging durch die Presse, unser aktuelles Expansionsziel sind 160 Läden bis Ende 25 und 200 mhm. Läden bis Ende 26. Mhm. Fokus ist Deutschland bei uns. Also wir wollen zuerst den deutschen Markt komplett durchdringen, bevor wir international gehen mit dem Konzept.
Ja. Also auf jeden Fall stramme Ziele. Kann man bei euch auch vor Ort essen oder nur liefern?
Man kann auch vor Ort essen, man kann abholen. Mhm. Fokus ist aber auf die Lieferung. Ja. Auch für das sind die Restaurants ausgelegt. Es gibt teilweise, haben wir Burger-Mies-Standorte, wo gar kein Sitzplatz ist.
Ja.
Wo halt die Fahrer kommen ja. oder Fahrer dort sind und einfach nur ausliefern. Oder man kann halt abholen, wenn man vorbeigeht. Andere haben Sitzplätze oder auch Außensitzplätze. Mhm. Wir sind aber auch seit einem Jahr unterwegs mit einer Virtual Brand,
okay.
die dann gar nicht auftritt. Mhm. Also es gibt kein Restaurant, wo dieses Logo dran klebt, sondern es gibt es nur digital. Mhm. Kann auf den Plattformen bestellt werden und bald auch in unserem eigenen Shop. Es nennt sich Chicky Chick.
Okay. Das
ist eine Fried Fingerfood Marke. Und wir haben die vor einem Jahr, weniger als einem Jahr gelauncht und laut Lieferando die erfolgreichste Virtual Brand auf ihrer Plattform in ganz Europa.
Wow. Okay, nicht schlecht. Und das ist, die gibt es aber nicht nur bei euch, oder? Also haben die denn auch andere, oder wie ist das?
Nee, die haben nur wir. Die haben wir entwickelt. Machen wir alles in-house. Mhm. Die ganze Markenentwicklung, Umsetzung und Produktdesign und Sourcing, das läuft alles bei uns. Und der Vorteil, den wir haben unsere optimierten Küchen. Mhm. Und Chicky Chick wird bei unseren Franchise-Partnern
zusammen
produziert und auch ausgeliefert.
Ja, verstanden.
Okay. Und deswegen können wir auch die Qualität halten, die wir auch bei Burger Me haben wir auch bei den Virtual Brands.
Okay. Wenn ihr 130 Standorte habt, dann habt ihr wahrscheinlich auch so irgendwas zwischen wahrscheinlich irgendwie 70 und 130 Franchise-Nehmer, oder?
Ja, also knapp an die 100.
Knapp an die 100, ja. Also es gibt schon einige, die auch mehrere haben.
Ja.
Okay. Wie ist das, wenn man, sagen, angenommen, man findet das gut, irgendwie so jetzt nicht direkt von frisch grüne Wiese zu gründen, sondern man hat Lust auf Unternehmertum, so im Franchise-System. Was gibt es eigentlich so für Herausforderungen und für Fock? Also was muss man mitbringen sozusagen, um Franchise-Nehmer zu werden?
Also wir haben zwei Modelle. Wir haben das traditionelle, ein Franchise-Partner kommt zu uns. Wir machen einen neuen Laden. Mhm. auf an dort, wo er aufmachen will.
Ja.
Da ist natürlich ein gewisses Investment notwendig, weil wir den Standort umbauen müssen auf Burger Me. Das ist typische die 250.000, 300.000. Wir helfen aber mit der Finanzierung. Wir haben Bankexperten und Investmentexperten, die mit dem Franchise-Partner dann das richtige Modell, den richtigen Deal für die Finanzierung aufstellen. Und alles andere, es gibt Schulungen, wir haben das Burger Me College, also wir sind sehr nah dran am Franchise-Partner, unterstützen dem überall dort, wo das Sinn macht. Die Kernaufgaben für den Franchise-Partner ist einfach Teamführung, Hiring und diesen im Endeffekt dafür zu sorgen, dass die Qualität stimmt und die Lieferzeit stimmt. Mhm. Das sind die Kernaufgaben und das ist auch nicht wenig, ne? Man muss schon, sage ich mal, das als Kernaufgabe sehen, ein Team zu führen, ein Team aufzubauen, ein Team zu motivieren. Das ist auch die Erfolgsformel, weil wir eben im Endeffekt 130 Lieferteams haben in Deutschland. Mhm. Und deswegen können wir die 25 Minuten machen, die halt die Großen wie Lieferando oder Uber Eats nicht machen können, weil die haben ein großes Team sozusagen, das aber nirgends direkt so fokussiert geführt wird wie unser Team.
Okay, das heißt, du hast immer so an einem Standort dann wahrscheinlich, also du hast dann so einen Abdeckungsbereich, das geht wahrscheinlich nicht maximal oder sondern halt.
Nee, es ist ein optimiertes Liefergebiet, damit wir auch die 25 Minuten für jeden Kunden im Liefergebiet halten können. Mhm. Und das Team, die Größe des Teams ist dann auf das ausgestellt. Wir nutzen eine KI-Software, um die ganze Demand-Forecast zu betreiben, also wie viele Leute muss ich im Laden haben, zu welcher Uhrzeit, damit ich eben die vorhersehbare Anzahl der Bestellungen in 25 Minuten liefern kann.
Klar.
Das ist natürlich am Sonntagabend was anderes als Montagmittag.
Ja.
Da ist ein krasser Unterschied zwischen Anzahl der Orders, die da reinkommen.
Ja.
Und da muss man eben reagieren, das kann man manuell gar nicht mehr optimieren. Deswegen haben wir schon seit längerem eine KI-Software, die da die Vergangenheit mit reinrechnet und die aktuelle Wetterlage und sonstige Sachen, um zu sagen, okay, in den nächsten 2 Wochen an dem und dem Tag brauchst du diese Leute im Team und die dann auch die ganzen Schedules produziert für die einzelnen Mitarbeiter, wo die Mitarbeiter auch sagen können, wann sie nicht können, wann sie können, wann sie gerne fahren können, wann sie nicht fahren können. Das ist also das ist eins der Kernaufgaben, dieses Team-Scheduling, Team-Planning.
Okay, das heißt also einerseits natürlich optimiertes Liefergebiet, dann halt genügend Leute im Laden.
Genau.
Ist das schon oder habt ihr noch irgendwelche anderen, Taktiken, wie ihr das sozusagen sichert, dass ihr da knusprige Pommes liefert?
Es muss natürlich der ganze digitale Ablauf, das heißt, wenn die Order reinkommt, muss sie direkt an den Laden gehen. Also wenn die bei uns entweder direkt unseren eigenen Webshop bestellen oder über die Portale, wird alles zusammengeführt, kommt bei einem Drucker in der Küche raus. Also nicht, weiß nicht, wenn du schon mal beim Chinesen um die Ecke warst, wie viele Terminals die auf der Theke stehen hat von den verschiedensten Plattformen.
Ja.
So funktioniert es bei uns nicht, wie es eine Cloud. Basierendes Solution, wo alle Orders von den verschiedenen Portalen inklusive unserem Kanal zusammengefasst werden, in der Küche ankommen mit einem optimierten Bon, den dann dieses Küchenteam umsetzt und dann auch in die Verpackung geht und dass es halt die Zeit in der Küche auch extrem optimiert ist und dann nimmt der Fahrer die Tüte in der Hand und fährt los.
Nicht schlecht, okay. Habt ihr Fahrrad und Auto? Oder?
Je nach Liefergebiet, also wir fahren E-Bikes, so fast, ich glaube, über 90% der Lieferungen fahren, werden mit dem E-Bike ausgeliefert.
Ja.
Es gibt natürlich auch Liefergebiete, wo, was ich, eine Ecke weiter weg ist, da fahren wir dann mit E-Autos hin.
Okay.
Aber hauptsächlich Fokus ist auf Fahrrad.
Okay, nicht schlecht. Also, ja, mega spannend. Wie gesagt, ich finde es immer interessant, wie man ins Unternehmertum und dann ja auch in eine Geschäftsführung einsteigen kann. Ist ja auch, sozusagen Franchise immer ein interessantes Modell. Aber zurück zu dir. Wie bist du eigentlich Chief Marketing Officer dort geworden? Erklär uns mal so ein bisschen oder fang vielleicht mit dem frühesten Zeitpunkt an, den man wissen muss.
ich denke, was Sinn macht, ich habe in Wien Informatik studiert. Das heißt eben, ich habe einen technischen Background und bin über diese Schiene während meiner Diplomarbeit am Fraunhofer-Institut in Stuttgart nach München gekommen, ziemlich früh, also nach Wien, gleich München. Und das war zu dem Zeitpunkt, wo das World Wide Web gerade losging.
Ja.
Die großen Publishing-Houses wie Burda und auch die Medienunternehmen in München plötzlich Web machen mussten. Und das war halt ein guter Zeitpunkt, weil wie ich das schon konnte oder das schon gemacht habe, auch während der Diplomarbeit, da im 3D-Bereich, auch im Virtual Reality und solche Sachen, aber halt auch viel Web schon gemacht habe. Und da ging es los. Und dann hat sich auch relativ schnell herausgestellt, dass ich nicht der reine Techie bin, sondern ich alle Bereiche verstehe. Und dann ging es ziemlich schnell, dass ich eben der bin, der dem damaligen C-Level erklären konnte, was machen denn die da in dem Tech-Bereich überhaupt? Was soll das? Wie funktioniert das? Was kann man überhaupt machen? Und bin dann schnell in die Rolle des Produktmanagers gekommen und über diese Rolle sehr schnell in die Entscheidungsfindung im C-Level mit eingebunden gewesen und war dann quasi schon Teil des C-Levels innerhalb von den ersten 2-3 Jahren, wo ich in München war.
Was waren das für Companies?
Das waren Agenturen, also Internetagenturen und dann später ist eine Agentur, wo ich war, von Löwe Fernseher aufgekauft worden. Wir haben dann damals mit denen zusammen den ersten Internetfernseher entwickelt. kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber damals war das eine große Sache, aber auf der IFA
Wahnsinn.
Ein großer Hit. Bin dann im Zuge dessen in dieser Zusammenarbeit nach USA gekommen. Das war immer der große Traum, also auch von Freunden von mir, die mit mir studiert haben. Damals war Silicon Valley das ultimative Ziel, wenn man im Digitalbereich unterwegs war als Unternehmer und als ja, der sich mit den Sachen auseinandersetzt, weil alles ist ja heutzutage immer fast noch so, dass die ganzen großen Technologien von den Silicon Valley Firmen geprägt werden und gepusht werden, wie jetzt auch wieder AI, ist ja auch wieder nur fast ausschließlich USA. Klar gibt es, zum Glück gibt es auch europäische Ansätze, wie in Frankreich und so. Aber genau, und da sind wir dann rüber, zuerst das Technologietransfer-Unternehmen und aber mit der Option zu gründen, dass wir, wenn wir Financing kriegen, Venture Capital, dass wir unsere Ideen umsetzen können. Das haben wir dann auch geschafft. Wir haben ein Social Media Tool, ein Spin-off gemacht mit externem Venture Capital und haben das dann innerhalb kürzester Zeit auf 60, über 60 Leute hochskaliert. Aber dann hat diese Idee ist dann kollidiert mit dem Dotcom-Bust. Also es ging dann, es war ein rein Consumer Play. Wir haben dann zwar schon noch auf Enterprise umgeschwungen, aber da war es dann schon zu spät sozusagen. Mhm. Timing ist immer everything.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Ich war insgesamt 6 Jahre im Silicon Valley und die letzten paar Jahre war ich dann VP Products in Enterprise Search und Knowledge Management Firma oder Firmen, auch mit Israel Tech Units, also war oft in Israel in der Zeit. Und da war ich eben im C-Level da schon, auch mit Titel und allem. Mhm. Habe mich dann, nach 6 Jahren war irgendwie der Punkt, okay, Silicon Valley, aber Lifestyle-mäßig, ob das dann schon das Optimale ist, weil im Silicon Valley geht alles, auch das Privatleben, nur über Arbeit.
Okay.
Die Kultur ist Arbeit.
Ja.
Das ist einfach so. Das ist auch cool für eine gewisse Zeit lang, aber irgendwann war für mich und auch für meine Frau damals der Punkt, okay, das wird nicht unsere Zukunft sein. Wir sind dann zurück nach Europa. Ich habe mich dann selbstständig gemacht in meinem eigenen Digitalunternehmen, digitales Marketing, habe da mehrere Webseiten betrieben mit immer noch USA-Fokus, also auch so. Heute sind das so Blogs, zum Beispiel wie Engadget oder Gizmodo.
Mhm, ich hatte sowas
in der Art. Habe das ziemlich lang gemacht, also fast 15 Jahre. Dann hat sich das so ein bisschen totgelaufen für mich. Ich musste irgendwas Neues machen. Habe das dann verkauft und war dann nur kurz Unternehmensberater, weil ich dann ziemlich schnell über BurgerMe in dieser Aufstellung gestolpert bin. Die haben damals vor 5 Jahren jemand gesucht fürs Marketing und für die ganzen digitalen Bereiche. Damals gab es da fast noch nichts. Und es war halt eine ideale Opportunity und vor allem ist BurgerMe. Die Gründer sind natürlich Entrepreneurs, aber auch der C-Level sind alles Entrepreneurs. Also das ist eine ganz eigene Konstellation, dass alle Unternehmer waren und immer noch im Herzen und wie sie handeln, sind wir alle Unternehmer und wir bei BurgerMe diese Freiheiten haben, das auch so zu leben. Ja, und deswegen bin ich jetzt schon seit 5 Jahren da.
Cool.
Und das ist super spannend. Gerade wieder noch spannender als vor einem Jahr wieder, also weil wir viele neue Sachen machen. Genau.
Ja. Was sind denn alles so die Bereiche, die bei dir, also unter Chief Marketing Officer fallen? Und dann im Anschluss gleich als zweite Frage, was sind so die Herausforderungen, die du gerade hast, so die Top 1, 2, 3 vielleicht?
Gerne. bei BurgerMe ist es so, dass ich dadurch, dass ich meinen Tech-Background habe, ich auch im Endeffekt Product Management, das heißt die Bestellwege, das Portal Management mit den Marketplaces wie Uber Eats oder Lieferando, bis hin zu unserem eigenen Webshop, eigenen App, die ganze User Experience, also die ganze Customer Journey, plus unsere ganzen digitalen Marketing-Aktivitäten wir sind auf allen Channels aktiv. Social Media, ein ganz großes Thema. Wir sind super erfolgreich auf TikTok. Wir haben da im Food-Bereich auch international gesehen die meisten Views von unseren Videos. Das machen wir alles in-house. Also wir steuern alles in-house. Ich mag es nicht so, mit Agenturen zu arbeiten, sondern ich versuche diese ganze Knowledge und die Skills in-house aufzubauen und wir holen uns dann Experten für Skills, die man nicht andauernd braucht.
Also wir haben so Schnitt und solche Sachen.
Genau, wir haben ein sehr kleines Core-Team und dann einen breiten Gürtel von Freien und Creatern, die dann regelmäßig mit uns arbeiten.
Okay.
Und das funktioniert ziemlich gut, weil dadurch ist man sehr agil. Ja, man kann jederzeit eine andere Richtung einschlagen und kann das selbst kontrollieren und selbst die Learnings ziehen und in der nächsten Iteration gleich wieder besser umsetzen.
Cool. Nicht schlecht. Also ganze User Experience, Marketing, Product Management. Gibt es bei euch sowas wie Sales oder so? Oder wahrscheinlich ist Sales eher dann sozusagen bei Franchising irgendwie.
Also wir haben Lead Generation, also wir haben ein Expansionsteam. Wir sind Bürgermeister so aufgestellt, dass wir drei Standorte haben. München ist Zentrale, Headquarter und Marketing und Göttingen ist Operations mit den ganzen Betriebsberatern und diesen ganzen Aufgaben. Und in Lippstadt ist unser Expansionsteam.
Stell.
Und da geht es natürlich um einerseits Franchise-Partner-Akquise. Also da ist aber Marketing auch sehr involviert. Wir machen ja viel Digital Lead Generation mit Kampagnen und Landingpage und Insider-Club. Also da ist ganz viel, was wir da machen, um neue Franchise-Nehmer und Gründer zu finden. Genau, also Sales in dem Sinn gibt es nicht. Das ist Teil vom Marketing.
Verstanden. Okay, ja, interessant. Okay, was sind so deine Hauptherausforderungen gerade in deiner Rolle? Vielleicht so die Top 1, 2?
Eins ist, also was mich gerade aktuell hauptsächlich beschäftigt ist Vereinfachung und Skalierung. Dadurch, dass wir jetzt ja eine Virtual Brand erfolgreich am Start haben, kann ich schon ein bisschen anteasen, das ist auch klar, dass man dann mehr macht, also ja. Wenn die eine schon super läuft. Das bringt aber viele neue Aspekte mit ins Spiel. Ich muss plötzlich mehrere Brands gleichzeitig vermarkten. Und man muss es aktiv vermarkten, denn nichts ist ein Selbstläufer. Und da brauche ich natürlich Prozesse und Abläufe und Ideen und wie wir das umsetzen, damit das überhaupt machbar ist.
Verstehe.
Mit einem gewissen Budget auch. Kann ja auch nicht unlimited Marketing Spend machen, da wäre alles einfacher. Wenn ich ein unlimited Marketing Budget hätte, wäre alles easy peasy, aber man hat immer Constraints und in diesen Constraints dann mehrere Marken gleichzeitig zu vermarkten, ist eben eine der größeren Challenges aktuell. Das läuft aber schon ganz gut. Aber das ist jetzt so eins der Hauptthemen. Das zweite Thema ist immer, wie bleiben die Mitarbeiter motiviert? Was braucht jeder? Da ist jeder anders. Ist vielleicht beim Burger Me auch nochmal anders, weil eben, wie ich gerade vorher gesagt habe, im C-Level nur Entrepreneurs sitzen. Man kann aber nicht eine Firma haben mit nur Info aus Entrepreneurs besteht. Irgendwo ist die Zusammensetzung eine gemischte und da haben Mitarbeiter eben andere Faktoren, die sie motivieren und die sie brauchen, um happy im Job zu sein, die Perspektive zu haben, welche Ziele sie haben und dass wir die als C-Level dann auch dementsprechend umsetzen für alle. Damit es für alle funktioniert und eben das Burger Me ein toller Arbeitsplatz ist.
Kommt es auch mal vor, dass jemand erst in einem Burger Me Store oder in einem Standort gearbeitet hat und dann selber Franchise-Nehmer wird?
Sehr oft.
Ja, oder?
Sehr oft. Also es ist auch, da sind wir auch aktiv dahinter, wenn zum Beispiel jemand Storeleiter ist, also wenn jemand mehrere Stores hat, der kann ja nicht in jedem Store gleichzeitig sein und der baut sich dann ein Team auf und irgendwann kommt bei denen auch der Punkt, okay, warum soll ich ewig lang Storeleiter bleiben?
Klar.
Ich könnte auch, weiß jetzt alles, wie es geht.
Ja, ja.
Ich will einen eigenen Store machen. Und da haben wir zum Beispiel auch so ein Modell, dass wir Stores übernehmen. Also wenn jemand, was ich, bei 15 Jahren, da beschließt einmal irgendwer jemand, okay, ich will was anderes machen oder ich bin jetzt so, ich will in Rente gehen. Und dann werden die Stores frei, die übernehmen wir.
Okay.
Also wir schließen da nichts, sondern wir übernehmen die und können die dann als Pachtmodell zum Beispiel anbieten.
Okay.
Und dann ist natürlich das für einen jungen Storeleiter, der jetzt nicht das Investment heben will, eine super Opportunity, da einzusteigen als Pächter und dann mit einer Kaufoption dann in ein paar Jahren den Laden zu übernehmen.
Okay.
Also da bieten wir eben diese verschiedenen Möglichkeiten an, wie jemand in die Selbstständigkeit starten kann.
Okay. Wenn man starten will, braucht man wahrscheinlich irgendwie auch Kapital irgendwie, einen Einsatz oder...
Also beim Pachtmodell ist es ziemlich gering, da braucht man eigentlich nur, dass man halt ein paar Monate den Wareneinsatz finanzieren kann. Das haben die meisten dann. Aber für einen neuen Laden braucht man, je nachdem, wie viel umgebaut werden muss, so 250.000, 300.000. Die Kosten gehen immer hoch. Es war vor ein paar Jahren war es viel billiger, aber aktuell mit den Baukosten und so. Aber das ist ungefähr so im Schnitt, je nachdem, Wenn es vorher eine Gastro war, geht es schneller. Mhm. Ja, dann ist schon alles da, der Abzug und solche Sachen.
Verstanden. Ja, war interessant. Okay, jetzt, also wir kennen jetzt so ein bisschen die Challenges, also Vereinfachung, Skalierung und dann natürlich auch Mitarbeiter, Retention und Motivation. Man gibt ja auch super unterschiedliche Mitarbeiter, immer wenn man ein Franchise-Modell betreibt. Wie gehst du mit den Challenges um? Also was sind so deine Tools und Taktiken sozusagen, um im C-Level als CMO gut zu bestehen?
Immer offen zu sein, immer einen positiven Frame. Das kommt auch von den Gründern, also die sind immer auf der positiven Seite, egal welche Krise es geben könnte, da gibt es immer einen positiven Engel. Und das hat mir immer schon gefallen, das ist einfach ein super Ansatz. Und das muss man dann auch leben. Also man muss sich die Zeit nehmen, Mitarbeiter zu, also in den Gesprächen, das zu verstehen, offen für Ideen zu sein, genau, aber die Motivation aufrechtzuerhalten, die Energie im Team. Mhm. Und da muss man sich auch im Reinen sein. Also muss man gucken, was will ich erreichen, wie gehe ich in den Tag rein, um das dann auch ja, zu leisten sozusagen.
Mhm. Gibt es irgendwelche so Eckpfeiler am Tag oder so, die du immer hast? Also gehst nicht abends zum Beispiel immer To-Liste schreiben für den nächsten Tag oder solche Sachen?
Ich habe schon alles durch.
Ja, mal
ich habe mich viel beschäftigt und dann viel gelesen und viel probiert.
Ja.
Letztendlich habe ich jetzt so ein, ein relativ easy Ablauf. Also ganz wichtig ist Schlaf.
Mhm.
Ich hatte auch eine Phase, wo ich um 5 oder 4 aufgestanden bin. Ne, gibt es ja auch diese Philosophie der 5 a.m. Club und so.
Ja, habe ich auch alles schon durchgemacht.
Das ist ja auch super, das kann man phasenweise machen, aber letztendlich irgendwo zerrt es dann. Mhm. Man wird ja auch nicht, also ich werde auch nicht jünger. Und wichtig ist, ich gehe halt, wenn mein Whoop sagt, ich muss ins Bett, dann gehe ich ins Bett. Und stehe halt jeden Tag um dieselbe Zeit auf, auch wenn es Wochenende ist. Ich stehe um 6 Uhr auf, habe dann meinen Versuch, dann erstmal was zu lesen, um einfach positiv in den Tag zu starten, motiviert. Und dann ist es ein Freeform-Ablauf, versuche meinen Sport reinzukriegen, um die körperliche Fitness eben zu maintainen, sich gut zu ernähren, aber halt nicht das zu überdenken. Mhm. Aber wichtig eben, diese Entspannung zu halten. Also diese immer wieder rauszusteigen. Es gibt ja so eine Balance zwischen Drive oder den Flow, der ja super ist. Man kommt in diesen Flow-State, dann ist es dahin. Aber der kann halt überspringen in Stress. Ne? Mhm. Man sich dann vergisst, Wasser zu trinken oder vergisst, eine Mittagspause zu machen. Und da muss man halt immer wieder aus dem Flow dann rechtzeitig wieder raus und sagen, okay, wo bin ich gerade, was macht jetzt Sinn, was tut mir gut und dann geht es wieder weiter. Und diese Balance zu halten, das ist halt, wo ich gerade drauf schaue. Also man muss einfach Achtsamkeit.
Mhm. Ja, stimmt. Jeden Tag um die gleiche Uhrzeit aufstehen, was hast du dafür, oder ich habe das auch schon öfter gehört, dass man das machen sollte, auch allein einfach, weil das vom biologischen Schlafrhythmus besser ist, oder?
Mhm.
Also merkst du da die positiven Effekte sozusagen und
total, also für mich ist, ich wache halt dann schon um die Zeit auf. Also ich habe dann als meine minimale Home Automation, ich habe auf meinem Handy einen Knopf, den kann ich drücken und dann geht meine Espresso-Maschine an. Da habe ich extra so einen Actuator-Button, weil das ist so ein Kippschalter. Der geht dann remote-gestaltet schon mal an, dann bleibe ich noch 10 Minuten liegen. Also ich wache vor 6 auf, drück den Knopf und um 6 Uhr stehe ich dann auf und dann ist auch die Espresso-Maschine schon heiß und dann kann ich mein Cappuccino machen. Also ist schon sehr optimiert. Meine Katze ist da auch schon synchronisiert. Wir stehen dann gemeinsam auf und die weckt mich nicht vorher, sondern wir stehen um 6 Uhr.
Perfekt. Okay, verstehe, ja. Und dann musst du halt wahrscheinlich aber auch immer um die gleiche Uhrzeit gehen. Ich finde immer, dass das Schwierige am 5-AM-Club war, gar nicht mal so das Aufstehen der Früh, da ist man irgendwann drin, aber halt auch das rechtzeitige ins Bett gehen, weil du kannst ja nicht einfach eine Stunde rausschneiden und früher aufstehen, du musst ja früher ins Bett.
Genau.
Und das zieht ein bisschen am Social Life, finde ich.
Da habe ich es einfacher, wenn man älter wird, ist das Social Life nicht mehr ganz so wichtig. Da kann man sich ein bisschen reduzieren und dann ist die Entscheidung, was mache ich heute Abend, gucke ich noch was auf Netflix oder lese noch was oder räume noch was auf oder ich gehe einfach ins Bett.
Ja.
Ist dann um 9:30, also ich gehe meistens so gegen 10 eigentlich,
ja.
Ist dann Nachtruhe sozusagen, dann habe ich meine 8 Stunden Schlaf.
Das stimmt.
Und das ist ja auch die Effizienz und das ist mit dem Whoop super, weil ich jeden Tag in der Früh weiß, okay, wie gut habe ich denn geschlafen, wie viel war Tiefschlaf, wie viel REM-Phase und wie ist mein HRV und dann kann man das auch einschätzen und wieder diese Achtsamkeit, okay, wie war denn mein Schlaf, wie habe ich geschlafen, war das jetzt gut oder schlecht oder wie viel Sport habe ich an dem Tag vorher gemacht, das spielt alles mit rein, es ist ja nicht, man kann nicht nur nach der App leben, man muss das alles in Sicht haben, aber das hilft schon, so im Gleichgewicht zu bleiben.
Mhm. Ja, ich habe das auch ein Jahr lang getestet, die Whoop. Fand ich auch sehr, sehr interessant. Vor allem auch, wie manchmal asynchron die persönliche Wahrnehmung und die eigentlichen Ergebnisse aufgrund vom Puls und den Werten, die da gemessen werden, ist. Oftmals fühlt man sich vielleicht gar nicht so gut, aber hat eigentlich eine super, super Erholung.
Ja, genau.
Und auch manchmal ist es halt auch andersrum. Da denkt man, man fühlt sich sehr, sehr gut.
Ja.
Das ist dann eigentlich dann das Schade, weil wenn man sich sehr gut fühlt und man hat eigentlich gar keine so gute Erholung.
Ja, man muss ja immer mit.
Ja, da würde ich gerne
eine gewisse Distanz wahren, weil man sonst sich durch das Messen beeinflusst.
Ja, genau.
Oder auch negativ beeinflussen kann, wenn ich dann sehe, okay, rote Erholung, aber was ist denn hier los?
Mhm.
Fühle mich aber gar nicht so. Aber es wird immer besser. Also ich habe nicht mehr diese krassen Unterschiede.
Ja.
Also es ist eher so eine Welle, die auf einem gewissen Niveau dahin sich bewegt, die auch Sinn macht, weil wenn ich extrem Sport mache, dann ist die Erholung auch in der Nacht dann darauf weniger, als wenn ich es nicht gemacht hätte.
Hm.
Aber durch den extremen Workout komme ich aber insgesamt ja weiter, weil ich mich verbessere.
Ja.
Also das muss man halt im Blick haben. Aber ich finde das als Begleitung, für mich funktioniert das ganz gut.
Ja, absolut. Gibt es irgendeinen Moment, so wenn du so auf die Karriere schaust, wo du sagst, das war so ein ganz prägender Meilenstein, der dich dann irgendwie so zum Beispiel, weiß ich nicht, das Thema mit Silicon Valley oder sowas in der Art, wo du gesagt hast, ja, du willst mal Unternehmer werden oder du willst mal in C-Level oder sowas in der Art? Gab es da irgendeinen prägenden Moment?
Das war ja ziemlich früh. Das war schon während der Studienzeit, dass ich unbedingt was Eigenes machen will. Wir haben damals schon, also wir hatten so eine Tech-WG, schon Freelancer-Jobs gehabt, ziemlich früh, wir haben Studium und Geld verdient und haben natürlich Einblicke gekriegt in die Firmen, die uns eingestellt haben, wie das so läuft und was man nicht alles machen kann. Und dann liest natürlich alles, was aus Silicon Valley kommt und die ganzen Leute, die sich da mit irgendwelchen Ideen und Venture Capital da in Sphären geschossen haben, das war halt immer schon spannend.
Verstanden, okay. Was würdest du machen, wenn du nicht in der Corporate-Welt unterwegs wärst?
Also das ist ganz witzig, weil ich habe damals vor dem Studium, das war ja in den Anfang der 90er, habe ich mich auch bei der Modeakademie in Wien beworben.
Ah, okay.
Und wenn die mich genommen hätten, dann wäre es das gewesen mit Tech und Marketing, sondern hätte dann Fashion Designer oder diese Route eingeschlagen, da wäre es dann auch Corporate geworden, weil du musst ja auch
Geld verdienen.
Ja.
Cool. Nicht schlecht. Hey, Luigi, danke, dass du da warst. Es hat richtig Spaß gemacht und danke fürs Teilen.
Hat mir auch super Spaß gemacht.
Wunderbar.
Danke nochmal.
Ja, wir linken natürlich unten in den Shownotes alles zu BurgerMe und natürlich auch zu dir, zu LinkedIn. Dann können die Leute auch Kontakt aufnehmen oder mich halt fragen, so wie immer. Und ja, ansonsten, der Podcast ist nur möglich, weil ich ja auch noch einen anderen Job habe. Ich sage jetzt mittlerweile immer, ich bin Berufs-Hobby-Podcaster, weil es immer noch ein Hobby ist und es eigentlich auch sein sollte. Aber gerade speziell, wenn ihr irgendwelche Programmmanagement-Themen habt oder irgendwelche Führungsaufgaben, die zeitlich begrenzt sind, kommt gerne mal auf mich zu. Der Podcast wird ja präsentiert von Atreus, also schaut auf der Website vorbei oder sprecht mich einfach direkt an. Vielleicht können wir euch da helfen. Wir haben ja einen sehr, sehr großen Executive Talent Pool, also sehr gute und fähige Leute, die die entsprechende Voraussetzung mitbringen, um euch dann dieses entweder Führungs- oder Programmmanagement-Thema zu lösen. Wie gesagt, kommt da gerne auf mich zu und dann freue ich mich aufs nächste Gespräch, Luigi.
Gerne, ich auch.